Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute mit oder ohne Orbán zum Umgang mit EU-kritischen Parteien vor den Europawahlen. Die Diskussionsleitung hat Stefan Dietjen.
Eine besondere Waffenbrüderschaft, so martialisch beschrieb der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán einst seine besondere Verbindung zu den Freunden bei der bayerischen CSU. Begegnungen in München oder bei der CSU-Klausur im Kloster Banz wurden als Demonstrationen einer Allianz gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel gedeutet und sollten wohl auch genauso verstanden werden. Für Orbán jedenfalls war Bayern einer der letzten Orte in Westeuropa, an dem er auf Verständnis für seine anderen Orts heftig kritisierte Politik hoffen durfte.
Und das Besondere des Kommens nach Bayern ergibt sich auch dadurch, dass das der Ort in Europa ist, wo man uns versteht.
Viktor Orbán bei einem Besuch in Bayern. Mit diesem besonderen Verständnis ist es jetzt vorbei. Am Wochenende rückten CDU und CSU von Viktor Orbán ab. 3 Monate vor der Europawahl wird ein Ausschluss seiner Fidesz-Partei aus der christdemokratischen Parteienfamilie Europas, aus der EVP, diskutiert. Das ist auch das Thema unserer Mittwochsdiskussion im Deutschlandfunk. Und dazu begrüße ich hier bei mir im Hauptstadtstudio in Berlin Gwendolin Sasse. Sie ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Professorin an der Universität Oxford und beschäftigt sich seit langem mit den Transformationsprozessen in den postkommunistischen Gesellschaften Mittel- und Osteuropas. Guten Abend, Frau Sasse.
Guten Abend.
Zugeschaltet aus München ist uns Bernd Posselt. Er war 20 Jahre lang bis 2014 für die CSU Mitglied im Europaparlament, hat das Europaparlament eigentlich so nie richtig verlassen, kandidiert aber jetzt auch förmlich wieder. Er ist ein Kenner Osteuropas. 1989 gehörte er an der Seite von Otto von Habsburg zu den Organisatoren des paneuropäischen Picknicks im August 1989, das als eine Mitinitialzündung für den Fall des Eisernen Vorhangs und damit auch der Berliner Mauer galt. Guten Abend, Herr Posselt.
Grüß Gott.
Und dann ist uns aus Skype aus Budapest zugeschaltet. Im staatlichen Rundfunk haben wir für ihn kein Studio bekommen. Peter Balasch, ungarischer Diplomat und Politikwissenschaftler. Er war vor der Wiederwahl Viktor Orbáns Außenminister seines Landes. Er war EU-Kommissar und ungarischer Botschafter in Deutschland. Er ist Professor an der Central European University, der CEU in Budapest, einer Institution, die in besonderer Weise den Repressionen der ungarischen Regierung ausgesetzt ist. Wir werden darüber sicherlich noch sprechen im Laufe dieser Diskussionssendung. Guten Abend, Herr Balasch.
Guten Abend.
Herr Balasch, das Plakat, auf dem der amerikanische Milliardär George Soros als grinsender Hintermann von EU-Kommissionspräsident Viktor Orbán abgebildet ist, war in den letzten Tagen sozusagen der politische Tropfen, der für die Unionsparteien in Deutschland das Fass zum Überlaufen brachte. Welche Rolle spielt diese Plakatkampagne eigentlich in Ungarn oder ist sie nur aus deutscher Sicht dieser letzte Anlass, einen längst überfälligen Schnitt einzuleiten?
Also Ungarn, das ganze Land ist mit diesen neuen Plakaten überflutet. Und wir sehen 2 Gesichter, Herr Juncker und dahinten Herr Soros. Das bezeichnet eine sehr wichtige Wende in der Regierungspropaganda von Viktor Orbán. Bisher hat er seit mehreren Jahren mit einer Verschwörungstheorie operiert, aus 3 Hauptelementen. Es kommen die Migranten, das ist eine große Gefahr. Es wurde von George Soros bestellt und vielleicht auch bezahlt und durch die EU umgesetzt. Aber er hat selten den Namen von der EU ausgesprochen. Das war immer Brüssel und vielleicht die Brüsseler Bürokraten, aber keine Institution der Europäischen Union und ganz selten die EU. Diesmal hat er dieses Element, Brüssel, mit einer konkreten Person versetzt und das ist Herr Juncker. Und das ist ein direkter Angriff an eine Person, die gewählt war von dem Europäischen Rat, vom Europäischen Parlament. Und der Standard in Wien hat es so dargestellt auf dem Plakat, grinst Juncker dümmlich. Das sagt der Standard und hinter ihm steht Soros mit einem dämonischen Lächeln. Nun, alle verstehen, dass Soros ist ein Symbol für Antisemitismus. Brüssel war das Symbol der Globalisierung und die Migranten die allgemeine globale Gefahr. Nun, dieser Angriff hat zuerst eine ganz normale Reaktion. Ich sage leider zum ersten Mal von der Europäischen Kommission ausgelöst, eine Erklärung mit den konkreten Fakten über die falschen Elemente der Kampagne. Und dann kamen die persönlichen Äußerungen von führenden, meistens deutschen Politikern, Frau Merkel, Herr Söder, Herr Kretschmer hat ein Treffen mit dem ungarischen Außenminister für den 1. März abgesagt und er hat gesagt, diese diffamierende Kampagne ist antieuropäisch.
Sie sagen, Herr Balázs, in der Tat ist diese Plakatkampagne eine neue Dimension der Attacken von Viktor Orbán gegen seine Verbündeten in der Europäischen Union. Nun hat es lange vorher Anlässe gegeben, scharfe Kritik an Orbán zu üben. Das Stichwort Antisemitismus ist schon gefallen. Die Europäische Union hat ein Überprüfungsverfahren mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit Ungarns eingeleitet. Bernd Posselt ist uns zugeschaltet aus München, CSU-Politiker, wie erwähnt, Kandidat der CSU für das Europäische Parlament, dem er lange angehörte. Herr Posselt, lassen Sie uns noch mal anhören, wie Ihr ehemaliger Parteivorsitzender Horst Seehofer im Herbst 2015 über Viktor Orbán sprach.
Er steht zweifelsfrei auf einem rechtsstaatlichen Boden.
Horst Seehofer im Herbst 2015 über Viktor Orbán. Hat sich der damalige CSU-Chef und jetzige Bundesinnenminister in Orbán damals getäuscht oder wollte Seehofer, wollte Ihre Partei, Herr Posselt, nicht wahrhaben, dass sich Viktor Orbán eigentlich längst aus der rechtsstaatlichen Gemeinsamkeit Europas verabschiedet hatte?
Viktor Orbán hat im Verlauf der Jahrzehnte sehr viele Veränderungen durchgemacht. Ich kenne Jean-Claude Juncker, bin mit ihm befreundet seit 1980, mit Viktor Orbán seit 1989, als er noch ein linksliberaler Studentenführer war, der die Freiheitsbewegung gegen den Kommunismus mit angeführt hat. Und in dieser Zeit gab es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Entwicklungen. Beide hatten einmal das gemeinsame Ziel. Und dass Orbán einmal eine Hasskampagne gegen Juncker starten würde, das hätte ich auch vor einem Jahr noch nicht gedacht, nicht mal vor einem halben Jahr. Und jetzt hat er endgültig rote Linien überschritten. Und das gibt es nichts zu rechtfertigen und nichts zu beschönigen.
Gwendolin Sasse, ich hatte es erwähnt, beobachtet unter anderem Ungarn wie den gesamten mittelosteuropäischen Raum als Wissenschaftlerin seit langem. Frau Sasse, das, was Bernd Posselt gerade geschildert hat, diese Verbundenheit zu Viktor Orbán aus den Zeiten der frühen 90er Jahre, zeichnen immer wieder das Bild eines ganz anderen Viktor Orbán, so wie Bernd Posselt auch das gerade getan hat. Es wird von einem Wandel dieser Person gesprochen. Wie sehen Sie das aus wissenschaftlicher Sicht? Hat sich dieser Mensch so gewandelt? Hat sich unsere Wahrnehmung von ihm gewandelt? Hat sich Europa so verändert?
Ich glaube, es haben sich sehr viele Dinge verändert in den letzten 30 Jahren. Und wir merken einfach, wie viel Spielraum es politisch zu geben scheint in so einer Zeitspanne. In der Tat ist Viktor Orbán in Osteuropa einer der Politiker, die sich am meisten verändert haben. Aber auch mit ihm hat sich der Kontext der ungarischen Politik, der Politik in Osteuropa, die Politik in ganz Europa, auch in der Welt verändert. Das heißt, der Platz für Populisten wie Viktor Orbán ist größer geworden. Gleichzeitig sind Institutionen wie die EU stark mit sich selbst beschäftigt, finden es schwierig, eine Antwort zu formulieren auf diese neuen Herausforderungen. Und wir sehen am Beispiel Viktor Orbán, dass es möglich ist, auch innerhalb der EU von innen heraus den Rechtsstaat auszuhöhlen, die Demokratie auszuhöhlen. Die EU spricht ja immer in ihrer Außenpolitik von ihren Werten und dem Fördern von Rechtsstaatlichkeit und anderen Grundwerten. Und hier sehen wir ein klares Beispiel, wie schwierig es ist, auch innerhalb der EU Mitgliedstaaten, die sich stark verändern, vor unseren Augen Schranken aufzuweisen.
Bernd Posselt hat eben gesagt, vor einem halben Jahr hätte er Viktor Orbán das noch nicht zugetraut, was wir jetzt von ihm erlebt haben mit dieser Plakatkampagne. Hätte man es nicht schon noch viel früher sehen müssen, wenn man sich anschaut, welche Politik er in Ungarn seit vielen Jahren verfolgt?
Überraschend kommt diese Aktion von letzter Woche überhaupt nicht. Und vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, auch schon in den letzten Legislaturperioden, zeichnete sich so etwas ab. Es wird in der Tat immer extremer und wir sind dann immer wieder noch mal einmal mehr überrascht, was noch alles geht und wie man diese Verschwörungstheorien weiter ausbauen kann und wie die Rhetorik noch weiter zugespitzt und auch auf bestimmte Personen, jetzt eben auch Soros mit Juncker zu verbinden auf diesem Plakat, dass das noch immer gesteigert werden kann. Aber gerade 2018 war schon ein Jahr, in dem vieles sehr deutlich wurde um die Spitzenkandidaten der EVP herum. Da schien es so, als die Wahl von Manfred Weber klar feststand, hat Viktor Orban seine Reform des Justizsystems noch mal mehr in Angriff genommen. Das heißt, es ist keine Überraschung. Es überrascht uns immer noch mal wieder der Ton und der Stil dieser Kampagnen. Aber es hat sich seit langem abgezeichnet. Und Viktor Orban sitzt zum zweiten Mal mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und das ist die dritte Legislaturperiode, in der massiv zuerst die Medien, dann das Rechtssystem unterhöhlt werden.
Mhm. Herr Posselt, ich hatte es gesagt, Sie gehören seit 2014 dem Europäischen Parlament nicht mehr an, aber bewegen sich im Europäischen Parlament, sind in enger Verbindung mit Ihren ehemaligen Fraktionskollegen. Die haben im letzten Jahr geschlossen, bis auf den Spitzenkandidaten der EVP, den jetzigen und Fraktionsvorsitzenden der EVP, gegen das Rechtsstaatlichkeitsverfahren, gegen das Überprüfungsverfahren gestimmt, dass die Europäische Union gegen Ungarn einleitet. Kommt die Erkenntnis, die Distanzierung, die wir jetzt erleben, nicht viel zu spät?
Ich bin der Meinung, dass man die ganzen Phänomene viel zu undifferenziert betrachtet. Und insofern möchte ich schon auch der Frau Sasse etwas widersprechen. Populismus und leider auch nationalistisches Geschwätz, das gibt's leider in allen Mitgliedstaaten. Das gibt's im ehemaligen Westen genauso wie im ehemaligen Osten. Und wir müssen uns mit Phänomenen in Frankreich auseinandersetzen, wie der Frau Le Pen. Aber wir müssen uns auch zum Beispiel mit sozialistischen Regierungschefs in der Slowakei oder in Rumänien auseinandersetzen, bei denen exakt dieselben Phänomene vorliegen, ohne dass man hier die sozialistische Parteienfamilie, der sie angehören und die nicht dran denkt, sie auszuschließen, sozusagen auf die Anklagebank setzt. Und deshalb möchte ich schon ganz klar sagen, Viktor Orban hat sehr viel völlig Inakzeptables gesagt in den letzten Jahren. Aber bis vor einem Dreivierteljahr hatte man die Hoffnung, man kann durch Dialog noch etwas bewegen. Zuletzt, als er für die Wiederwahl von Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates gestimmt hat, da hatte er noch eine Chance, sich wieder auf einen vernünftigen Weg zu begeben. Und dann hat er demonstrativ Herrn Kaczynski, der nicht der EVP angehört, der ein radikaler Nationalist ist, der nicht mal die Regierungsfunktion hat, in Polen besucht und ist seiner eigenen Schwesterpartei in Polen in den Rücken gefallen. Und seitdem gab es leider eine ununterbrochene negative Entwicklung. Ich habe schon vor vielen Jahren Kritik an ihm geübt. Ich habe es übrigens im direkten, freundschaftlichen und offenen Gespräch mit ihm geübt. Ich bin auch der Meinung, Europa funktioniert nicht nach dem Muster. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Man muss die Dinge schon etwas differenziert sehen. Und auf eines möchte ich schon hinweisen. Die ungarischen Abgeordneten der Fidesz im Europäischen Parlament waren bis zum heutigen Tag und sind es weiterhin absolut konstruktiv, stimmen proeuropäisch, haben sich in keinem einzigen Punkt extremistisch verhalten. Es ist der Herr Orban mit seiner unerträglichen Demagogie, mit der man sich natürlich auseinandersetzen muss. Und was die Rechtsstaatsverstöße betrifft, möchte ich schon sagen, die sind jedes Mal von der Kommission geprüft worden, und zwar sehr kritisch, Herr Kollege Ballas. Und dann war es so, wenn die wirklich zu beanstanden waren, europarechtlich diese Punkte, dann wurden sie bisher von Ungarn korrigiert.
Bernd Posselt, der langjährige CSU-Europa-Abgeordnete und jetzt wieder Kandidat für das Europäische Parlament, spricht Peter Ballasch an, der uns aus Budapest zugeschaltet ist. Herr Ballasch, Sie sind Professor an der Central European University, der CEU, einer Universität, gestiftet, gefördert von George Soros. Diese Universität kann seit Anfang des Jahres keine neuen Studenten mehr aufnehmen. Der Kanzler der Universität spricht von einer Vertreibung der CEU aus Budapest. Angekündigt ist, dass die Universität im Sommer nach Wien umziehen möchte, Ungarn verlassen muss. Wie nehmen Sie diesen Wandel, den gesellschaftlichen Wandel und diese konkreten Auswirkungen der Politik Viktor Orbáns in Budapest wahr?
Nun, das war ein klarer Angriff gegen diese Uni. Die EU hat 25 Jahre ordentlich funktioniert in Budapest mit einer doppelten Akkreditierung aus Ungarn und aus den Vereinigten Staaten. Und die Uni hat zwei Diplomas ausgegeben, für diese, die wollten ein ungarisches Diploma, ungarisch, und für die andere amerikanisch. Nun, mit einer Gesetzesänderung hat die Orban-Regierung es erschwert, die amerikanischen Diplomas auszugeben, mit einer neuen Bedingung, dass nur diese Unis können in Ungarn ein Diplom ausgeben, die auch im Herkunftsland auch einen Campus haben. Das hat die EU nicht. So hat der Rat entschieden Ende letztes Jahres, dass die Uni die amerikanische Ausbildung vom neuen Schuljahr in Wien beginnt. Das ist ein großer Verlust. Aber CU war nicht das letzte Wort von Herrn Orban in diesem Fall. Jetzt steht die Wirtschaftliche Akademie unter Druck und die Regierung möchte alle akademischen Forschungsinstitute von der Akademie trennen und das Geld einem Ministerium überweisen.
Was bedeutet das für die Freiheit der Forschung in Ungarn? Wie gefährdet sehen Sie die Freiheit von Wissenschaftlern, von Forschung und Lehre in Ihrem Land?
Nach der Politik, nach der Wirtschaft und nach der Kultur kommt jetzt die Wissenschaft. Also es geht diese aggressive Ausdehnung der Macht auch weiter. Natürlich, die Akademie leistet Widerstand. Der Präsident möchte gerne mit der Regierung verhandeln, aber es gibt Schwierigkeiten. Leider hat die jetzige amerikanische Administration nicht genug geholfen, um eine amerikanische Uni in Budapest beizubehalten.
Frau Sasse, wie sehen Sie einerseits, Peter Ballasch hat es angesprochen, nicht nur die Rolle Amerikas, sondern auch die Rolle der EU? Ist genügend getan worden, um Grundwerte wie Freiheitswerte, Freiheitsrechte für Forscher, für Ihre Kolleginnen und Kollegen in Budapest zu verteidigen? Und auf welchem Weg sehen Sie Ungarn?
Es ist versucht worden, sowohl aus der EU und wird es auch noch versucht, und auch aus den USA, Ungarn zu unterstützen und auch ungarische Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu unterstützen. Es hat sich zuerst in der Tat vor allem auf die CEU konzentriert und jetzt, wie Herr Balasch ausgeführt hat, geht es vor allem um die Ungarische Akademie der Wissenschaften. Da ist massiv das Prinzip der Unabhängigkeit der Forschung, der wissenschaftlichen Freiheit bedroht. Und es haben sich auch deutsche Forschungsinstitutionen klar dazu geäußert. Das ist ein weiterer Schritt, der in das Konzept der Orban-Regierung passt, aber überhaupt nicht mit unseren Grundwerten zu vereinbaren ist. Offensichtlich haben die Stimmen aus dem Ausland bisher nicht wirklich viel bewirkt. Also die Politik wird fortgesetzt und man kann nur hoffen, dadurch, dass immer größere auch Allianzen geschmiedet werden unter Forschungsinstitutionen in diesem konkreten Fall, dass mehr Aufmerksamkeit darauf geleitet wird und dass es möglicherweise zumindest zu einem Kompromiss kommt. Aber schon ein Kompromiss ist ein Einschnitt in die wissenschaftliche Freiheit. Ich wollte noch einmal kurz auf das, was Herr Posselt sagte. Ich stimme Ihnen völlig zu, man muss es differenziert betrachten. Und Viktor Orban ist in der Tat nicht der einzige Politiker, der gewisse Slogans benutzt, der den Rechtsstaat zunehmend aushöhlt in einem EU-Mitgliedstaat. Es gibt weitere, wir können nach Polen blicken, wir können auch, Sie haben das schon gesagt, in die Slowakei blicken, wir können nach Rumänien blicken, wir können auch bei uns in Deutschland anfangen. Der Begriff Populismus wird häufig fast schon überstrapaziert, da muss man in der Tat differenziert hinschauen. Aber die Konsequenz kann meines Erachtens in der Diskussion nicht sein, dann zu sagen, es passiert auch in anderen Parteien, in anderen Ländern, in anderen Fraktionen im Parlament, dann muss die Konsequenz sein, dass man eben genau hinguckt und es auch genauer benennt. Und da ist vielleicht der Extremfall Viktor Orban und Fidesz jetzt der gute Anlass oder der traurige Anlass, aber ein notwendiger Anlass, um genauer hinzuschauen und auch genauer Kriterien zu definieren, mit denen die EU und auch die Fraktionen im Europaparlament arbeiten wollen.
Sagt Gwendolin Sasse, die Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, in unserer Diskussion und für diejenigen, die sich später zugeschaltet haben, noch zur Ergänzung. Wir sprechen in Budapest mit dem ehemaligen ungarischen Außenminister und Politikwissenschaftler Peter Balasch und mit Bernd Posselt, dem CSU-Europapolitiker. in München. Herr Posselt, nochmal an Sie die Frage vor dem Hintergrund dessen, was Gwendolin Sasse uns gerade gesagt hat. Die EVP bröckelt. Die kroatische Bauernpartei HSS ist wegen Orbán aus der EVP ausgetreten. Der Chef der Luxemburger Volkspartei will einen Ausschluss Orbáns aus der EVP beantragen. Die schwedischen Christdemokraten haben diesen Ausschluss beantragt. Was hält die CDU und die CSU noch davon ab, in dieser Situation jetzt auch konsequent zu sein und den Ausschluss Viktor Orbáns aus ihrer Parteienfamilie zu fordern?
Also man muss zunächst mal, finde ich, endlich sauber unterscheiden, was sind Rechtsstaatsverstöße und was sind politisch inakzeptable Aussagen. Herr Ballas ist jemand, der Diktatur sehr gut kennt. Ich habe Diktatur auch noch kennengelernt. Ungarn ist eine funktionierende Demokratie. Ungarn ist nach wie vor keine Diktatur, eine freie Gesellschaft. Und wir haben in der EU Rechtsstaatsprobleme in verschiedenen Staaten, zum Beispiel auch in Malta. Das ist also jetzt kein Ostproblem. Aber wir haben, und da lege ich schon sehr viel Wert drauf, im Großen und Ganzen eine funktionierende demokratische Struktur in der EU. Und die Kommission muss sehr genau prüfen, ob Vorstöße vorliegen oder nicht. Die kann nicht einfach politisch schwadronieren.
Aber die Zweifel, Herr Posselt, wenn ich an der Stelle, wir kommen gleich nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück, aber weil Sie das jetzt so festgestellt haben, Ungarn ist eine funktionierende Demokratie.
Davon bin ich überzeugt.
Die Zweifel sind ja ausgedrückt von einer Mehrheit des Europäischen Parlaments.
Ich weiß schon, dass die ausgedrückt sind.
Diese Frage prüft, und ich würde die Frage jetzt gern nochmal, da nochmal gern eine Einschätzung von unseren anderen Diskussionsteilnehmern hören. Peter Ballasch.
Ich wollte nur sagen, dass das meine Einschätzung ist.
Peter Ballasch in Budapest. Ist Ihr Land noch eine funktionierende Demokratie?
Ja, formell ist Ungarn eine funktionierende Demokratie. Es gibt ein Parlament, es gibt mehrere Parteien und so weiter. Also formell ist das Schaufenster in Ordnung. Es gibt ganz tiefe Differenzen mit der Definierung des Orbán-Regimes. Man nennt es Hybridregime oder eine Transformation der Demokratie. Orbán selbst hat sein System eine illiberale Demokratie genannt. Und Frau Merkel hat daran an einer Pressekonferenz in Budapest geantwortet. Damit kann ich nichts machen. Wenn es illiberal ist, dann ist es keine Demokratie und umgekehrt. Also Orbán hat ein fantastisches Gefühl, um seinen Manövrierungsraum gut einzuschätzen. Und innerhalb dieses Manövrierungsraums bewegt er sich sehr geschickt. Mit der Europäischen Union ist es klar für ihn, dass diese Union ist für friedliche und freundliche Konfliktbehandlungen konzipiert. Und in diesen Fällen, in verschiedenen Verfahren, geht er bis zur Wand und dann tritt in der allerletzten Minute in einzigen Sachen zurück und damit könnte er operieren. Bis zum letzten Moment. Ich glaube, dass mit diesem konkreten Angriff gegen Herrn Juncker hat er seinen Manövrierungsraum misskalkuliert.
Wo Peter Ballasch hat es gerade gesagt, Viktor Orbán bezeichnet seine Regierungsform als eine illiberale Demokratie. Wie viel Raum ist dafür in Europa?
Dafür erscheint momentan etwas Raum zu sein, sonst gäbe es diese Diskussion gar nicht, ob es einen Ausschluss aus der EVP geben soll oder nicht. Aber von der Definition her ist es auch eine sehr interessante Wortwahl. Wenn wir mal kurz nach Russland schauen, da benutzt Präsident Putin das Wort oder hat es benutzt, souveräne Demokratie. Aber er ist nicht so weit gegangen zu sagen, er sei eine illiberale Demokratie. Also ich würde sagen, es ist überhaupt keine Demokratie. Aber hier ist es schon interessant, dass jemand wie Orbán das Wort illiberal in den Mund nimmt, wo ja die EU von liberalen Demokratien in ihrer Mitte spricht. Das heißt, schon der rhetorische Anspruch ist ein anderer. Und ich würde auch, wie Herr Ballasch, unterscheiden zwischen dem, was auf dem Papier steht und der wirklichen Praxis. Ich sehe viele grundlegende Mechanismen der Demokratie momentan ausgehebelt in Ungarn. Es gibt Möglichkeiten, das neu zu beleben. Es hat auch unter anderem mit der Schwäche der Opposition zu tun. Nun ist es eher durch Orbán noch schwerer gemacht worden, sich sich wieder politisch zu behaupten, überhaupt mit einer Mehrheit ins Parlament zu kommen. Aber die ungarische Opposition ist seit langem sehr zersplittert und es könnte demokratische Mechanismen geben, die das ganze System wieder etwas ausbalancieren könnten. Aber es wird ihnen zunehmend schwer gemacht und ich sehe im Moment keine gut funktionierende Demokratie in Ungarn.
Dazu gehören nicht zuletzt die Einschränkungen des Mediensystems.
Genau.
Bernd Posselt, kommen wir nochmal zurück auf die Frage, die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei in ihrer Parteienfamilie, in der EVP, nach dem, was wir jetzt gehört haben, eine illiberale Demokratie. Sie sagen, Ungarn ist noch eine funktionierende Demokratie. Ist dieses Minimum, noch eine funktionierende Demokratie zu sein, ausreichend, um einer Parteienfamilie anzugehören, die sich traditionell ja auch den demokratischen und freiheitlichen Werten Europas verschrieben hat?
Ich wollte diese Frage eben bewusst in diesen Zusammenhang stellen, weil es ein Unterschied ist, ob jemand die Demokratie einschränkt oder ob er dummes Zeug redet. Die illiberale Demokratie ist ein absoluter Unfug, aber es ist in einer Demokratie erlaubt, dass sogar Regierungschefs groben Unfug reden. Damit muss man sich politisch auseinandersetzen. Das ist aber kein Rechtsstaatsverstoß. Und jetzt kommt dann eben die Frage der Parteimitgliedschaft. Und da muss ich sagen, noch einmal, die Fidesz-Mitglieder in der EVP-Fraktion haben sich stets konstruktiv und korrekt verhalten. Und jetzt kommt das dumme Gerede von Orbán. Und jetzt müssen wir prüfen, rechtfertigt dieses Gerede einen Ausschluss, ja oder nein? Und deshalb bin ich der Meinung, es muss jetzt eine Gruppe zusammengestellt werden von wirklichen Fachleuten, vielleicht drei Weise, die sich hinsetzen und genau prüfen, ob Fidesz in seinen Grundsätzen noch den Grundsätzen der Europäischen Volkspartei entspricht oder nicht. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann wird man darüber befinden müssen, ob Fidesz auch in der nächsten Legislaturperiode der EVP-Fraktion angehören kann oder nicht. Und Herrn Orbán müssen wir ganz klar auf die Finger klopfen und sagen, er hat sofort seine Kampagne zu beenden und auch seine Sprüche zu beenden, weil ansonsten Schluss ist mit der EVP-Mitgliedschaft. Aber ich sage noch einmal ganz klar, wir in Europa müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht vollkommen zersplittern. Vor einigen Jahren, da war ich auch dafür, haben wir wegen nationalistischer, antieuropäischer Einstellungen uns von den britischen Konservativen getrennt. Heute sind wir kurz davor, Großbritannien zu verlieren. Ich verfolge intensiv die Presse in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Polen. In diesen Ländern sympathisiert man mit Orbán, und zwar quer durch die politischen Lager. Wollen wir, dass jetzt die vier Visegrad-Staaten, die früher an der Spitze der europäischen Integration marschiert sind, dass wir die allesamt verlieren? Also ich bin für eine kluge Politik des Dialoges, des harten, des kritischen Dialoges. Aber ich bin nicht dafür, dass man, wie gesagt, in jedem Fall, wo jemand groben Unfug redet, gleich sagt, na, jetzt schmeißen wir den halt raus. So einfach ist Politik nicht, schon gar nicht in Europa. Die europäische Sechsergemeinschaft hat schon mit der Politik des leeren Stuhls von General de Gaulle angefangen und ohne Dialog kann man solche Krisen nicht überwinden.
Herr Posselt, Sie haben gesagt, man muss das jetzt prüfen. Sie haben einen Verfahrensvorschlag gemacht, eine Kommission einsetzen, Weise, haben Sie gesagt. Jetzt sprechen wir nun mit Ihnen, Bernd Posselt, der Ungarn sehr gut kennt. Also wenn man Leute sucht, die das Land gut kennen, im Bereich der Europäischen Volkspartei, im Bereich der deutschen Unionsparteien, dann sind Sie einer von denen. Und deshalb nochmal ganz persönlich an Sie die Frage, was ist Ihr Eindruck zum jetzigen Stand? Gehört diese Fidesz-Partei, so wie sie jetzt ist, zu der Wertegemeinschaft EVP?
Ich bin der Meinung, dass die große Masse der Mitglieder und auch der Parlamentarier dieser Partei nach wie vor innerlich mit den Werten der EVP verbunden ist. Ich sehe, dass Orbán provokativ und massiv dabei ist, diese Verbundenheit verbal aufzukündigen. Was er damit bezweckt, durchschaue ich nicht ganz. Und ich bin der Meinung, um das auch ganz klar zu sagen, dass wir immer prüfen müssen, wenn die Gefahr eines Rechtsstaatsverstoßes besteht, dass man das aber unterscheiden muss von politischen Auseinandersetzungen.
Was bezweckt Orbán? Vielleicht hat Peter Balázs in Budapest die Antwort. Legt es Orbán vielleicht darauf an, die Kritik so, wie er das im Augenblick tut, mit Provokationen, wie Bernd Posselt sagte, auf sich zu ziehen, weil ihm genau dieses im Augenblick nützt? Herr Balázs, wie beurteilen Sie das?
Orbán provoziert eindeutig die Europäische Union und möchte mit seinem Beispiel weitere politische Parteien beeinflussen. Er hat es immer innerhalb der Visegrad-Länder versucht und hat einen gewissen Eindruck geübt, aber hat auch Freunde wie Salvini in Italien, Nigel Farage in Großbritannien und so weiter. Wenn man die Rhetorik von Orbán analysiert, das ist eindeutig wie AfD, wie Rassemblement National und die weiteren rechtsextremistischen Parteien. Die Lage in Ungarn ist heutzutage, dass der frühere wirklich rechtsradikale Partei Jobbik ist heute mehr europafreundlich als Herr Orbán selbst. Bitte?
Verbal.
Sage ich in der Kampagne. Das täuscht uns nicht. Aber Orbán möchte gerne entweder vielleicht die Führung innerhalb der EVP übernehmen mit diesen Ideen, mit nationalistischen, rechtsradikalen Ideen, oder eine neue Gruppe bilden, abhängig von den Resultaten, der Ergebnissen der Europawahlen Ende Mai.
Das heißt, Sie halten es für wahrscheinlich, dass Orbán als eine und vielleicht die naheliegendere Option im Augenblick genau den Rausschmiss aus der EVP provoziert, um sich dann an die Spitze als Anführer einer Bewegung mit Leuten wie Savini und Le Pen zu setzen?
Ja, man muss damit rechnen. Orbán hat immer eine doppelte Strategie.
Gwendolin Sasse, es ist eben ein Vergleich gezogen worden, den wir in den letzten Tagen auch aus Unionskreisen immer wieder gehört haben, nämlich dem Vergleich mit dem Austritt der britischen Tories aus der Europäischen Volkspartei vor 10 Jahren. Da wird dann immer wieder gesagt, das war der Anfang des europäischen Bruchs, den wir jetzt mit dem Brexit erleben. Ist das ein Vergleich, der sich im Moment heranziehen lässt, um eine Antwort auf den Umgang mit Fidesz und Ungarn zu finden? Also sozusagen der Versuch, diese Partei in der Parteienfamilie zu halten, um einen Abbruch am östlichen Rand Europas zu vermeiden.
Ich denke, dieser Vergleich greift zu kurz. Die Tories sind freiwillig aus der EVP ausgestiegen. Das heißt, es ging nicht um einen Ausschluss aus der Partei. Im Gegenteil, man hätte sie lieber mit dabei gehalten. Sie haben sich selbst dazu entschlossen und auch unter anderem mit der polnischen konservativen Partei PiS, die in vielem Orbán und Fidesz sehr ähnelt, zusammengeschlossen. Darüber hinaus muss man auch noch sagen, dass es im Europaparlament bereits jetzt mehrere Fraktionen gibt, die diese Art von Parteien zusammenfassen. Es wird sich also mit diesen Wahlen in diesem Jahr einiges ändern und es kann zu Umstrukturierungen kommen, wenn man die drei größten rechtsorientierten Fraktionen zusammenrechnet. Also jetzt nehme ich die EVP natürlich nicht mit dazu. Dann ist das schon eine beachtliche Kraft. Das kann sein, dass sich da Umstrukturierungen ergeben und dass sich da auch Viktor Orbán positionieren will. Im Moment passt eigentlich beides in sein Konzept. Wenn es zu einem Rausschmiss kommt, dann passt das zu seiner Rhetorik als Opfer und er kann noch einmal wieder Brüssel und die EU in ein schlechtes Licht drücken. Bleibt er weiterhin in der EVP, kann er diese Plattform nutzen. Sie gibt ihm etwas mehr Prestige, Respekt und Einfluss. Das heißt, es passt eigentlich beides in seine eigene Strategie. Aber den Vergleich mit Großbritannien, der greift zu kurz. Was man vielleicht hinzusetzen könnte noch, es gibt in Ungarn, auch in Polen, eine andere Haltung zur EU als in Großbritannien. Man ist ja zum einen auch noch nicht so lange dabei. Man kriegt recht hohe Fördermittel, die man auf keinen Fall aufgeben möchte, aus dem EU-Haushalt. Diese Dinge muss man mitdenken. Das heißt, bei allen Provokationen liegt es auch einem Viktor Orbán im Moment nicht daran, aus der EU auszusteigen. Man profitiert stark davon.
Es ist ja auch davon die Rede, dass man die Sanktionsmechanismen in solchen Rechtsstaatlichkeitsprüfungsverfahren, wie sie jetzt gegen Ungarn, wie sie gegen Polen eingeleitet sind, verschärfen sollte und damit den Druck auf solche Regierungen, auf Figuren wie Orbán, auf Parteien wie Fidesz und PiS in Polen zu erhöhen. Herr Posselt, wenn Sie im Europaparlament sind, wäre das für Sie ein richtiger Weg, Sanktionsdrohungen gegen solche Länder zu verschärfen, neue Instrumentarien einzuführen, Druckmittel einzuführen, um die Gemeinschaft Europas auch als demokratische und liberale Wertegemeinschaft zu forcieren?
Ich bin nicht für Drogen und Druckmittel. Und ich finde nochmals, man sollte endlich unterscheiden zwischen Politik und Rechtsstaatlichkeit. Ich bin ein glühender Pro-Europäer, aber es ist ausdrücklich erlaubt, antieuropäischen Unsinn zu reden. Und umgekehrt kann ich durchaus ein Pro-Europäer sein und dann den Rechtsstaat verletzen. Das muss man voneinander trennen. Politische Auseinandersetzungen müssen politisch geführt werden und juristische Auseinandersetzungen juristisch. Und das Rechtsstaatsverfahren muss sich darauf konzentrieren, ob tatsächlich europäisches Recht gebrochen worden ist. Und insofern missfällt mir auch etwas der vorhin geäußerte Vergleich zwischen Putin und Orban. Leider liebäugelt der Orban viel zu sehr mit dem Putin, auch das habe ich mir selbst schon gesagt. Aber man muss wissen, Putin ist ein Aggressor, er vertritt ein Mörderregime, eine Diktatur, Orban eine Demokratie und redet übles Zeug, das ich nicht teile, über die Kommission oder über die europäischen Institutionen. Aber ich sage es nochmal, das ist noch keine Rechtsstaatsverletzung. Also ich bin für scharfe Verfahren und die haben wir, was Rechtsstaatsverletzungen betrifft. Ich bin aber nicht dafür, das mit politischen Meinungsunterschieden, die ich auch habe, zu vermischen.
Blicken wir am Ende nochmal voraus auf den bevorstehenden Europa-Wahlkampf. Herr Balasch, in diesem Wahlkampf werden wir da noch eine weitere Verschärfung dieser Auseinandersetzung erleben? Und haben Sie den Eindruck, dass schon jetzt im Wahlkampf der Druck, der auf Orban ausgeübt wird, ihm am Ende seiner Rhetorik Nahrung gibt und ihm nutzen wird?
Orban wird nicht eingeben. Er hat keine andere Strategie in diesem Fall. Die ersten Reaktionen der Regierung auf die Kritik aus Deutschland und Brüssel und Luxemburg war ein Gegenangriff. Sagen, dass alles, was diese Politiker und Vertreter der Europäischen Union sagen, sind Lügen. Und nur Ungarn kennt die richtigen Antworten. Vor ein paar Tagen gab es in BBC Television das berühmte Programm Hard Talk. Und der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat da einen ganz eindeutigen Streit mit dem Reporter geführt und hat alle Punkte der Behauptungen der Kampagne verteidigt. Alle anderen Lügen, habe er gesagt. Nun, ich rechne mit keinem Kompromiss in diesem Fall, aber ich betone, dass Orban hat vielleicht seinen Manövrierungsraum in diesem Fall misskalkuliert.
Gwendolin Sasse, wir schauen jetzt im Brennglas auf Ungarn, aber das ist immer wieder angeklungen in unserer Diskussion. Man kann viele andere Länder, ganz besonders, aber nicht nur in Osteuropa, in den Blick nehmen, problematische Parteienfamilien. Bernd Posselt hat darauf hingewiesen, die Sozialisten haben ihre Probleme mit der Sozialdemokratischen Partei in Rumänien, der massive Korruption vorgeworfen wird. Kann man im Europa der Zukunft, kann man im Europa, auf das wir uns zubewegen, mit dieser Europawahl noch Mehrheiten bilden, ohne sich mit solchen Schmuddelkindern einzulassen?
Das möchte ich sehr hoffen, dass das geht. In einem Wahljahr ist zumindest ein guter Anlass, um eine stärker auch auf Europa gemünzte Debatte zu führen. Wir sehen eigentlich und auch die Wähler und Wählerinnen sehen in der Regel den nationalen Kontext, wenn sie an den Europawahlen teilnehmen. Und so mag auch das Thema Rausschmiss von Orban aus der EVP erstmal wie ein kleines Detail wirken und sehr weit weg von uns hier. Aber das ist ein guter Anlass, um darauf hinzuweisen, dass das hier um grundlegende Fragen geht, die uns als Demokratien innerhalb Europas erstmal auf nationaler Ebene betreffen, die auch die EU ganz massiv betreffen. Wir sprachen eben noch mal das Rechtsstaatsverfahren an. Es läuft auch eines gegen Polen. Diese Verfahren haben keine Chance auf eine Umsetzung. Es ist schon bemerkenswert, dass sie überhaupt angelaufen sind. Aber im Endeffekt muss einstimmig abgestimmt werden. Und da wird natürlich Polen Ungarn unterstützen und Ungarn Polen unterstützen. Das heißt, dieses Verfahren, was es im Moment schon gibt, wird da nicht greifen können. Man kann, Sie sprachen gerade das Thema auch Korruption Fraktion an. Und das ist auf keinen Fall nur auf eine der Fraktionen im Europaparlament begrenzt. Da könnte man viel genauer nachverfolgen, wie EU-Mittel eingesetzt werden in den Mitgliedstaaten. Und ohne, dass man gleich den politischen Schritt gehen müsste, zu entscheiden, ob gewisse Länder noch diese Strukturmittel haben können, wenn sie gegen Grundwerte verstoßen. So weit braucht man erstmal gar nicht gehen. Das wäre auch eine Überlegung. Aber allein die Umsetzung dieser Mittel, es verbindet sich damit sehr viel der Korruption in einigen der osteuropäischen und auch nicht nur osteuropäischen Länder. Und auch das wäre ein Anlass, da genauer hinzuschauen.
Mhm. Bernd Posselt, die Distanzierung, die wir jetzt erlebt haben von den Unionsparteien und besonders von Ihrer Partei, von der CSU, von dem langen Verbündeten und Freund Viktor Orban, ist eine Weichenstellung am Anfang des Europawahlkampfes. Der letzte Europawahlkampf der CSU hat zu einem Ergebnis geführt, zu einem schlechten Ergebnis, das mitverantwortlich dafür war, dass sie trotz eines vorderen Listenplatzes nicht mehr ins Europaparlament eingezogen sind. Welche Lehren sollte Ihre Partei und hat Ihre Partei Ihrer Ansicht nach gezogen aus dem letzten Europawahlkampf? Was wird man anders machen und welche Weichenstellung bedeutet konkret aus Ihrer Sicht die neue Haltung gegenüber Viktor Orban?
Ja, ich habe den damaligen unklaren Kurs schon damals im Vorfeld der letzten Europawahl kritisiert und ich habe dann auch daran mitgewirkt, dass unsere Partei wieder sich als das artikuliert, was sie ursprünglich war und was sie eigentlich ist, nämlich die von Franz Josef Strauß geprägte, begeisterte Europapartei der ersten Stunde. Das verkörpert Manfred Weber und ich bin für einen eindeutig klar proeuropäischen Kurs. Und sollte Viktor Orban kalkuliert haben, dass er mit seinen Äußerungen den Kurs der EVP bestimmt, hat er sich gründlich getäuscht. Und ich glaube auch, dass letztlich Ungarn, die Ungarn sind ein sehr proeuropäisches Volk, sich ganz klar wieder in Richtung Europa bewegen wird. Ein antieuropäisches Ungarn wird es auf Dauer nicht geben.
Erklären Sie uns zum Schluss dieser Sendung, Herr Posselt, wie das Verfahren in Ihrer Parteienfamilie in der EVP jetzt weitergeht. Einen ersten Antrag auf Ausschluss der Fidesz-Partei gibt es ja bereits von Ihrer schwedischen Schwesterpartei. Weitere könnten folgen. Was wird da in den nächsten Wochen und Monaten noch konkret geschehen? Wie schnell kann so ein Verfahren gehen? Und ist damit dann nicht doch die Gefahr verbunden, dass Viktor Orban, dass der Streit um seine Fidesz-Partei zum Mühlstein um den Hals ihres Spitzenkandidaten Manfred Weber im Wahlkampf wird?
Das glaube ich nicht. Der Manfred Weber hat eine klare und vernünftige Position. Diese kleine kroatische Bauernpartei, die da ausgetreten ist, eine Splittergruppe ohne jeden Einfluss und ohne jede Seriosität. Die große kroatische Schwesternpartei, die dort mit meinem Freund und alten Sitznachbarn im Europaparlament Plenković eine klar proeuropäische Regierung stellt, die ist weiter in der EVP. Die Schweden und die Luxemburger waren übrigens auch schon immer Kritiker von Orban im Gegensatz zu wieder anderen Parteien. Da gab es auch immer ein gewisses Spektrum. Und das gibt es nach wie vor. Also ich bin der Meinung, dass wir jetzt im März, am 20. März, in der EVP-Partei, die gibt es ja auch, nicht nur die Fraktion, die erste große Gremiensitzung zu diesem Thema haben werden. Dann am 7. April eine zweite. Und dann wird man sehen, wie man konkret vorgeht. Ich kann nur die Gelegenheit nutzen, weil ich weiß, dass viele Ungarn zuhören, dem Viktor Orban klar zu sagen, er möge bitte ab sofort seinen vollkommen verfehlten Irrlauf stoppen.
Bernd Posselt, am Ende dieser Diskussionssendung, und wir haben gelernt jetzt auch in Ihren letzten Schilderungen, das Thema wird Ihre Partei, aber auch uns sicherlich weiter beschäftigen. Es ist ein Vorgeschmack auf die Auseinandersetzungen, die uns im Europawahlkampf in Deutschland, aber in ganz Europa noch bevorstehen werden. Für heute Abend danke ich Ihnen, den Gästen hier im Studio, unseren Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute mit oder ohne Orban. Zum Umgang mit EU-kritischen Parteien vor den Europawahlen. Es diskutierten Peter Balasch, Professor an der Central European University in Budapest und ehemaliger EU-Kommissar. Bernd Posselt, Europaexperte der CSU. Und Gwendolin Sasse, Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Die Diskussionsleitung hatte Stefan Detjen, Deutschlandfunk. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App, DLF Audiothek.